Heute zum vorletzten und vierten Abend von Pro Christ 1995 hier in der Eder-Berglandhalle. Wer heute zum ersten Mal da ist, der hat natürlich leider schon ein paar Abende verpasst. War wirklich spannend hier. Aber schön, dass Sie heute dann zum ersten Mal da sind. Ein Abend von Pro Christ besteht aus zwei Teilen. Einem Vorprogramm hier, einem örtlichen Vorprogramm und dann ab 19.55 Uhr live aus Leipzig eine Übertragung. Jürgen Wehr, das ist der Moderator aus Leipzig, der fragt immer am Anfang, wo sind denn so die meisten Zuschauer, wie viel sind am Ort vorhanden? Vielleicht interessiert es Sie, dass wir also hier in der Eder-Berglandhalle Abend für Abend so 450 Gäste willkommen heißen können. Und vielleicht denkt der ein oder andere, naja, vor mir sitzt gerade so ein breitschultriger Herr oder breitschultrige Dame. Ich kann gar nicht so richtig sehen, besonders nachher bei der Übertragung. Ich habe da so einen Geheimtipp. Kommen Sie um 19.20 Uhr, da sind noch die besten Plätze frei hier vorne. Herzlichen Glückwunsch, ich denke, ihr habt die besten Plätze. Wer hat denn heute Geburtstag? Meldet sich keiner. Keiner Geburtstag. Ich hätte ein Buchgeschenk für jemanden, der Geburtstag hat. Jetzt melden sich alle, ja, zu spät. Tut mir leid. Also die Deutsche Bahn AG hat ja ein Billigticket für das Wochenende. Mit den Nahverkehrszügen kann man für 15 Mark in ganz Deutschland umherfahren. Und der Jugendchor, der singt jetzt auch von einem Zugangebot, das aber noch wesentlich besser ist. Schön, dass ihr heute das Vorprogramm mitgestaltet. Ja, vielen Dank dem Jugendchor aus Frankenberg unter der Leitung von Matthias Müller. Das habe ich vorhin noch vergessen. Ich habe noch was vergessen. Ich bin nämlich gerade darauf aufmerksam gemacht worden, dass einer der beiden Hauptverantwortlichen hier für Pro Christ in Frankenberg, der Pastor Manfred Eibach, gestern Geburtstag hatte. Lieber Manfred, herzlichen Glückwunsch. Tut mir leid, dass mir das gestern irgendwie durchgekommen ist. Ich wünsche dir von hier aus, so wir wünschen dir von Herzen Gottes Segen. Und ich werde dir dann auch das Buch schenken von Theo Lehmann, verkaufen Sie auch Waschmittel. So, meine heutige Interviewpartnerin ist also die Christa Karl-Marburger, aufgewachsen im kleinen Dorf Birkenbringhausen und wohnt jetzt in der Stadt Frankenberg. Christa, du, ist man eigentlich aufgeregt vor so einem Interview?
Bisschen komisch in der Magengegend, ja.
Du machst gerne Musik. Du singst ja hier im Jugendchor mit. Seit wie vielen Jahren machst du das?
Im Jugendchor seit etwa 10 Jahren.
10 Jahre Jugendchor ist ja schon echtes Jubiläum. Was kriegt man denn da so vom Chorleiter geschenkt für 10 Jahre?
Ich habe einen Tag Urlaub gekriegt.
Ihr singt Lieder im Jugendchor mit klaren christlichen Texten, klare christliche Aussagen. Seit wann bezeichnest du dich persönlich als Christ?
Eigentlich seit meine Oma mich gefragt hat, da war ich etwa 12, was denn ist, wenn Jesus wiederkommt? Bist du da mit dabei, wenn die Christen gehen? Weil meine Oma sagte dann eben, deine Eltern, deine Geschwister sind alle mit dabei und was ist mit dir? Das war so der Knackpunkt, wo ich sagen kann, da habe ich das erste Mal Ja gesagt zu Gott. Und seitdem gehe ich eigentlich auf einem Weg mit Wegabzweigungen und Berg und Tal.
Du gehst mit Jesus. Wir hatten in den anderen Interviews an den Vorabenden schon gehört, dass es nicht immer leicht ist, mit Jesus zu gehen, dass man manchmal auch kämpfen muss. Aber schön, du arbeitest in der Gemeinde mit, und zwar in der Kinderarbeit und auch in einem Bistro Üsop in der Friedrichstraße. Was bedeutet dir persönlich Gemeinde?
Gemeinde bedeutet für mich einen Ort, wo ich ja eigentlich ein Stück weit so sein kann, wie ich bin. Weil ich weiß, die anderen sind auch Christen, die anderen möchten mir helfen, immer auf meinem Weg zu Gott, möchten mir helfen, mit meinem täglichen Leben zurechtzukommen und ja einfach Leute, mit denen ich auch über Gott reden kann.
Heute geht's in der Predigt von Ulrich Parzani um feste Beziehungen. Du bist noch Single. Wie erlebst du das? Wie gehst du damit um?
Ich erlebe es eigentlich sehr unterschiedlich. Mal macht es mir nichts aus, mal macht es mir sehr viel aus, allein zu sein. Aber gerade in den Phasen, wo es mir halt nicht so gut geht, merke ich, dass Gott mir da echt hilft, dass ich gerade in diesen Phasen entweder halt einen vollen Terminkalender habe. Das klingt zwar komisch, aber dann ist man einfach abgelenkt oder mir Freunde was sagen, zum Beispiel auch toll, du hast heute tolle Jungfraustunde gemacht oder einfach ich eine nette Aufmerksamkeit kriege, zum Beispiel fürs Babysitten oder sowas. Das sind dann Kleinigkeiten, aber über die ich mich dann gerade sehr freue und wo ich dann auch merke, wie viel wert mir Freunde sind.
Gemeinde ist also ein Zuhause für dich. Jetzt fange ich so einen Satz an, das haben wir die anderen Abende auch gemacht, und du machst den Satz zu Ende. Wenn ich nochmal einen Beruf wählen könnte, du bist Krankenschwester, vielleicht soll ich das noch ergänzen, wenn ich noch einmal einen Beruf wählen könnte, würde ich wahrscheinlich
wieder was mit Medizin machen, aber vielleicht lieber eher gleich Arbeitsmedizin.
Oder Arzt vielleicht. Ne? Ohne Musik würde ich
sie erfinden.
Wenn es mal nicht so gut läuft, dann brauche ich vor allem
einen Teil nicht, also ein Telefon, dass ich mit meiner Freundin telefonieren kann, meine Nichte und meine Schwägerin.
Meine größte Schwäche ist
meine Nichte.
Morgens am Spiegel denke ich oft
heute Abend gehst du früher ins Bett.
Aha. Krankenschwestern im Krankenhaus freuen sich besonders über gar nichts. Vielleicht eine Gehaltserhöhung oder so. Bitte? Vielleicht über eine Gehaltserhöhung. Hätte ja sein können.
Über Leute, die nach Hause gehen dürfen.
Schön. Liebe Christa, vielen Dank, dass du bereit warst für dieses Interview. Und wir werden jetzt bis 19.55 Uhr noch ein Instrumentalstück hören.
Es gibt in Leipzig ein Restaurant Kim. Da wird gut gekocht oder wird auch gebetet. Die Inhaberin betet jetzt mit uns.
Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du durch das Wort der Bibel unsere Herzen verbindest. Lieber Jesus, wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist und dass du für uns gestorben bist. Bitte, vergib uns allem unsere Sünden. Ich bitte dich, Jesus, komm in unserem Herzen und gib uns dich zu lieben, deine Worte zu glauben und Bestes für dich und andere zu tun. Wir bitten, dass die Christen gleich welcher Nationen gerade die in dieser sehr unruhigen Zeit im gemeinsamen Glauben Kranken, Kindern und älteren Menschen zu helfen, dass sie Freude, Ermutigung zum Leben vermitteln, zueinander finden und Zufrieden schaffen. In Jesus Namen bete ich. Amen.
Noch nie hat es so viele Menschen auf der Welt gegeben wie heute. Fachleute sagen, dass der Planet bald übervölkert sein könnte. Wenn man in den Großstädten die bestimmte Wohnviertel sieht, wie hier in Leipzig zum Beispiel Grünau, wo viele Menschen in riesigen Wohnblocks ganz nah beieinander leben, dann sollte man nicht glauben, dass in dieser Welt noch einer einsam sein könnte. So dicht beieinander. Und trotzdem ist die Einsamkeit wie eine Pest unter uns. Wir freuen uns natürlich, dass heute Abend auch hier in Leipzig bei uns so viele gekommen sind. Es tut uns leid, dass die Stühle nicht reichen. Aber ich habe dann immer zugleich auch in meinem Herzen die Sorge, es könnte in einer solchen großen Zahl von Menschen jemand sich ganz allein und verlassen fühlen. Nirgendwo kann man so einsam sein wie unter vielen Menschen. Ich hoffe, dass das heute Abend hier nicht passiert, dass keiner mit diesem Gefühl hier wieder weggeht. Ich hoffe, Sie haben nach rechts und links schon guten Abend gesagt zu Beginn, und ich möchte Sie herzlich bitten, nachher nach Schluss vielleicht sich noch vorzustellen, wenn sie sich noch nicht kennen, und einander noch ein paar gute Worte zu sagen und die Möglichkeit zu nutzen, im Gespräch zusammenzusitzen, im Foyer oder wie auch immer. Es ist uns wichtig, dass keiner allein bleibt. Einsamkeit ist auch die Not alter Menschen besonders. Wenn es so dünn wird, wenn die Kontakte schwächer werden, wenn vertraute Menschen gestorben sind. Aber auch junge Leute. Ich werde nie vergessen, als ich Jugendpfarrer in Essen war, da kam eines Tages ein 16-jähriger Junge zu mir ins Zimmer in unserem Jugendhaus, und der hatte kaum die Tür hinter sich zu, da heulte er Rotz und Wasser. Ich kannte den Typ, das war so ein richtiger Clown. Wo der war, war immer Stimmung, da war immer was los, der war immer der Mittelpunkt. Ich sag, was hast du denn? Da sagt er, mich nimmt keiner ernst. Ich sag, das musst du sagen. Du bist immer die Mitte, hast immer Freunde. Er sagte aber, niemand weiß, wer ich wirklich bin. Und wenn ich nicht die große Show abreiße, wer interessiert sich dann für mich? Ein einsamer Junge. Neulich hörte ich einen bekannten Politiker, den Sie alle kennen, in einem Gespräch ganz schwermütig sagen, wenn man älter wird, hat man immer weniger Freunde. Und dann spürte man diesen Mann an, der eigentlich immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, immer umlagert von Journalisten. Freunde haben, mit denen man ehrlich sein kann, vor denen man seine Schwäche zeigen kann. Das ist es doch. Nicht nur Gesellschaft. Einer der neueren Filme, die in Deutschland laufen, hat den Titel »Keiner liebt mich«. Eine 30-jährige Singlefrau, Angestellte eines Flughafens, wohnt in einem Kölner Hochhaus. Sie hat alles und ist doch unzufrieden. Sie umgibt sich mit Skeletten, trägt schwarz, schreinert sich um ihren 30. Geburtstag ihren eigenen Sarg und flirtet mit dem Tod. Hier in einer Filmkritik in der Leipziger Volkszeitung las ich vor einigen Wochen zu diesem Film ein Gleichnis für die derzeitige Stimmung in Deutschland. Einsamkeit. Die gleiche Leipziger Volkszeitung hat eine Umfrage in Auftrag gegeben zu Fragen der Partnerschaft und Familie. In der Osterausgabe der Leipziger Volkszeitung konnte man auf der ersten Seite eine große Schlagzeile lesen, die hieß: Ehe wichtiger denn je, Treue hoch im Kurs. Und dann standen allerlei Ergebnisse aus dieser Umfrage. 3/4 der befragten Erwachsenen hielten die Ehe für die beste Form des Zusammenlebens. Und in der Zeitung, in der Auswertung hieß es dann, diese Sehnsucht nach Geborgenheit und menschlicher Wärme drückt sich auch aus in der Erwartung an den idealen Partner. Denn über 80% der Befragten haben als erste Eigenschaften, als die beiden ersten Eigenschaften, die sie erwarten von dem idealen Partner, Zuverlässigkeit und Treue genannt. Im Umbruch unserer Zeiten suchen wir den Halt beieinander, verlässliche Vertrauensbeziehung, das ist es, wonach wir uns sehnen. Und trotzdem wird in Deutschland jede dritte Ehe geschieden. Das heißt, unsere Sehnsucht nach Liebesbeziehungen, nach Vertrauensbeziehungen, die dauerhaft sind, führt allzu oft nicht zu dem, was wir uns wünschen. Ich meine, bei denen die Ehe scheitert, die haben ja am Anfang alle sich heiß geliebt und haben das gedacht, das würde unzertrennlich sein. Alleinlebende sehnen sich nach Partnern und haben doch den Eindruck, wenn ich wirklich eine Partnerin oder einen Partner finde, dann sind alle entscheidenden Probleme meines Lebens gelöst. Und wie oft ist es dann, wenn solche Partnerschaft dann zustande kommt, dass ganz, ganz schnell die Liebe sich abnutzt, die Kälte einzieht, Liebe in Hass umschlägt. Nirgendwo wird so brutal gehasst und so rücksichtslos miteinander geredet wie in Partnerschaften und Verhältnissen, wo früher mal heiße Liebe war, die dann gestorben ist und umgeschlagen ist. Da werden Träume zu Albträumen. Wieso eigentlich? Wir wollen doch nur das Beste. Und wir bemühen uns doch wirklich, unsere Sehnsucht nach den Beziehungen ist so stark. Wieso geht das nicht? Jesus hat in diese Beziehungsnot hinein einen Satz gesagt, den er uns sozusagen in den Mund legt. Er bittet uns, diesen Satz nachzusprechen. Und in diesem Satz zeigt er uns die tiefste Wurzel unserer Beziehungsnot. Und er zeigt uns zugleich und bietet uns mit diesem Satz zugleich die tiefste und grundlegendste Hilfe an. Dieser Satz ist Bestandteil eines Gebetes. Des kurzen Gebetes, das Jesus seine Freunde gelehrt hat. Das die meisten von ihnen kennen werden. Das Vater unser. Und da heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldnern, denen, die an uns schuldig geworden sind. Ich möchte gleich sagen, mein inneres Ziel und mein heißer Wunsch für diesen Abend ist, dass Sie möglichst alle diesen Satz, diesen kleinen Gebetssatz, mit ganzer ehrlicher Überzeugung als Ihr Gebet nachsprechen können, aufnehmen und nachsprechen und leben. Ich will erklären, warum ich meine, dass dieser Satz von Jesus, den er uns schenkt, so ein Schlüsselsatz ist, so viel aufmacht, gerade in der Beziehungsnot unserer Sehnsucht aus der Einsamkeit herauszukommen. Was zerstört denn die Beziehungen? Was isoliert uns denn voneinander, sodass wir in der Isolationshaft der Einsamkeit schier ersticken? Jesus sagt, es ist die Schuld. Wir bleiben einander Entscheidendes schuldig. Wir bleiben einander die Liebe schuldig. Es herrscht in den Beziehungen die Rücksichtslosigkeit und Kälte. Wir bleiben einander die Wahrheit schuldig. Und es herrscht in unseren Beziehungen die Lüge, der Betrug. Wir bleiben einander die Treue schuldig und es herrscht in unseren Beziehungen die nackte Gier. Wir werden aneinander schuldig, sagt Jesus. Und nicht nur aneinander, wir bleiben Gott das Entscheidende schuldig. Wir bleiben ihm die Ehre schuldig, die ihm gebührt. Wir behandeln ihn wie ein Nichts, wie Dreck. Wir gehen einfach über ihn hinweg zur Tagesordnung und führen uns auf, als wären wir die eigenen Herren über unser eigenes Leben. Und es bleibt die Wirklichkeit, dass wir natürlich nicht leben nach seiner Wegweisung. Heute pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass die Orientierungslosigkeit unser Grundproblem in unseren westlichen Gesellschaften geworden ist. Das bleibt. Wenn wir Gott den Respekt versagen und nicht mehr horchen, nicht mehr hinhören auf seine Wegweisung. Wir bleiben ihm das Vertrauen schuldig. Und das Klima der Beziehung zu Gott und untereinander ist bestimmt von der Eiseskälte des Misstrauens, das alles zernagt und untergräbt. Die Bibel nennt das auch mit einem Ausdruck, der uns fremd geworden ist oder den wir nur missbrauchen, ist ein starker Ausdruck, der das sehr treffend sagt. Das ist Sünde. Sünde ist das, was uns isoliert, was uns von Gott und von Menschen isoliert, was unsere Beziehungen sind ja kein Luxus, Beziehungen sind ja lebensnotwendig, diese Beziehungen rücksichtslos zerschneidet und uns dadurch kaputt macht. Das ist Sünde. Sünde ist eine tödliche Angelegenheit. Auch wenn Sie den Ausdruck gar nicht gebrauchen und gar nicht mögen und gar nicht kennen, die Sachen sind da in unserem Leben, diese Zerstörungen, diese Zerrissenheiten, diese Isolation, das, was uns die Beziehungen kaputt macht und uns in die Isolationshaft des Todes steckt. Vielleicht sagen Sie jetzt also, Moment, damit kann ich nichts anfangen. Also ich bin anders erzogen, komm mir nicht so, Fehler haben wir alle und ich lasse mir schon gar kein schlechtes Gewissen von dir machen. Und gegen Gott habe ich auch nichts, falls es ihn überhaupt gibt. Gegen Gott habe ich auch nichts, falls es ihn überhaupt gibt. Sie haben doch sicherlich Vorstellungskraft. Lassen Sie sich mal Ihnen eine Szene vor Augen malen, von der ich natürlich hoffe, dass sie nicht passiert, oder zwei besser. Aber daran kann ich Ihnen vielleicht etwas erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben Kinder, kleine Kinder, und Sie gehen mit einem oder zwei dieser Kinder auf den Spielplatz. Sie sitzen auf einer Bank und eins Ihrer Kinder spielt da hinten so 20 Meter weit weg im Sandkasten. Plötzlich kommt ein Mann vorbei, schnappt sich dieses Kind und verdrischt es nach allen Regeln der Kunst. Sie sind entsetzt, springen auf, stürzen auf den zu, fallen ihm in den Arm, sagen, was machst du da, hör auf. Und er sagt, was habe ich mit Ihnen zu tun? Gegen Sie habe ich nichts, ich finde Sie sogar ganz sympathisch. Ich verhaue hier nur das Kind. Was werden Sie tun? Sie werden dem schon erklären, was Sie mit diesem Kind zu tun haben und was das mit Ihnen zu tun hat, dass er dieses Kind schlägt. Das ist Ihr Kind, das Sie lieben und da können Sie nicht zusehen, dass es misshandelt wird, oder? Oder stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind am Fenster Ihrer Wohnung, unten vor dem Bürgersteig, so an der Straße, steht die große Kostbarkeit, gerade abbezahlt, das Auto. Heiligste Güter der Nation, frisch geputzt, zum Ablecken, und wie Sie da so voller Wohlgefallen und Genuss draufschauen, sehen Sie wieder so ein Bengel die Straße entlang kommen, dicken Hammer in der Hand, springt sportlich, wie er ist, auf die kühle Haube, tritt in die Windschutzscheibe, schlägt mit dem Hammer im Dreivierteltakt aufs Blech, aufs Dach. Ihr wunderschönes Auto entwickelt sich zu einem Schrotthaufen. Sie stürzen die Treppe runter, fallen dem, ich weiß nicht, was Sie machen, jedenfalls dem würden Sie, wenn der Ihnen sagt, was habe ich gegen dich? Du bist mir sympathisch, falls es dich gibt. Ich hau hier gerade, um ein bisschen mich zu trainieren und Krafttraining und Bewegung, mal hier dieses Auto kurz und klein. Dann sagen Sie, entschuldige, das ist mein Auto, das du da kaputt machst, das geht mich was an. Was meinen Sie, wem der Laden gehört in dieser Welt? Der gehört dem Schöpfer. Und was meinen Sie, wem die Menschen gehören? Er liebt sie, er hat sie geschaffen. Und er ist für sie ans Kreuz gegangen, um noch einmal zu sagen, wie kostbar die Menschen Gott sind. Das heißt, alles, was ich einem anderen Menschen Böses tue, in Gedanken, Worten und Werken, wo ich sein Leben beeinträchtige und verletze, das trifft Gott mitten ins Herz. Sie mögen sich das nicht vorstellen können, weil wir uns eine Hornhaut zugelegt haben auf der Seele und uns manches egal ist, wir sehen so viel Schreckliches. Gottes Liebe ist tief verletzt, wenn einem einzigen seiner geliebten Geschöpfe etwas getan wird, was ihm schadet. In der Bibel steht der Satz, die Erde ist des Herrn, die Welt gehört Gott, er hat sie geschaffen, das ist sein Eigentum. Es ist ihm nicht egal, wie wir damit umgehen. Alles, was wir tun an Misshandlung dieser Schöpfung, trifft Gott direkt, er nimmt es persönlich. Das heißt, es verletzt, es zerschneidet, es zerstört das, was wir an miesen Dingen tun, an Selbstgerechtigkeit, an Selbstbezogenheit, an Lüge. Das trifft die Beziehung Gottes und kappt die Beziehung zu Gott. Das nennt die Bibel Sünde. Und dass man da selber nichts bei empfindet, dass man also nicht nur die Dinge und die Menschen kaputt schlägt, sondern auch noch sein eigenes Gewissen totschlägt und gar nicht mehr merkt, was man da tut, macht die Sache ja nicht besser, sondern macht sie noch schlimmer. Manche Leute halten ja für ein ruhiges Gewissen, was ein totgeschlagenes Gewissen ist. Machen Sie das doch bitte nicht zum Maßstab Ihrer Orientierung. dass sie die Dinge einfach so, wie sie sie tun, eigentlich ganz ruhigen Herzen tun. Man kann auch so lange auf seinem Gewissen rumdreschen, bis es überhaupt gar kein Alarmsignal mehr gibt und man stumpf und steif alles machen kann. Das ist doch kein Argument dafür, das ist doch eher eins dagegen. Das zeigt doch nur, wie wir die Beziehungen zertrümmert haben zu Gott, zu anderen Menschen, zu den Dingen und auch zu uns selbst. Und Jesus in seiner liebevollen, radikalen Art geht genau an diesen Punkt und sagt, betet so. Betet so, wenn ihr an den Kern der Not wollt, betet so, vergib uns unsere Schuld. Diese Einladung einzugestehen, nicht mehr zu beschönigen, nicht mehr zu sagen, das machen doch alle. Natürlich kann man alles irgendwie erklären. Und dann, damit kann man es wegschieben, anderen in die Socken schieben. Ich bin es nicht gewesen. Vor Jahren hat jemand mal unsere Gesellschaft die Gesellschaft der Schuldlosen genannt. Keiner ist es gewesen. Jeder kennt irgendjemand und irgendwas in dieser Gesellschaft, die es verursacht hat und man selber ist nicht verantwortlich. Das ist eine entscheidende Wende, dass ich anfange hinzustehen und zu sagen, ich gestehe dir ein, ich bin schuldig geworden, Liebe schuldig geblieben, Wahrheit schuldig geblieben, Dienstbereitschaft schuldig geblieben. Treue schuldig geblieben. Ich bitte um Vergebung. Wir dürfen vor das Kreuz des Jesus Christus kommen. Gott ist nicht im Jenseits geblieben. Er ist auf unser Niveau Mensch geworden. Er hat sich unser Leben angezogen. Hat es bis zum bitteren Ende gelebt. Am Kreuz ist er hingerichtet worden und dies ist nicht nur die Misshandlung durch Menschen, sondern dort geschieht auch stellvertretend das Gericht Gottes über die Lebensweise, die ich gelebt habe. Und deshalb lädt dieser Jesus ein und sagt, komm, komm, bitte darum, vergib mir meine Schuld. Das ist so großartig und so einfach, weil alles geschafft ist, alles getan ist, weil Jesus alles getan hat und ich nur leere Hände auszubreiten brauche und sage, Herr, ich brauche das. Ich will nicht mehr stolz sein und arrogant. Ich strecke leere Bettlerhände aus und bitte dich, vergib mir meine Schuld. Menschen, die dieses Geschenk annehmen, werden in ihren Beziehungen zu Gott erneuert, eine neue Verbundenheit, eine Versöhnung mit Gott, Frieden mit Gott. Und es werden die Beziehungen zu anderen Menschen erneuert, weil das Zerschneidende, das Trennende ausgeräumt wird, vergeben wird ans Kreuz, in das Grab von Jesus. Und ich darf frei sein, neue Beziehungen knüpfen. Denn das ist der entscheidende Punkt, den Jesus sagt in diesem Gebet. Erbitte es für dich, nimm das Geschenk für dich an, vergib uns unsere Schuld. Aber bete weiter, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Bitte weitergeben, das Geschenk, das er uns macht, ist so groß, dass viel mehr gegeben ist, als wir für uns selbst allein gebrauchen können. Es strömt nach. Wo Menschen zusammenleben, auf engem Raum, in einer Familie, in einer Arbeitsstelle, in einer Firma, in der Schule, in der Universität oder wo auch immer, da werden sie unweigerlich aneinander schuldig. Das ist sicherer als das Amen in der Kirche. Und da hilft es nichts, wir sind ja nette Typen und oft sagen wir dann, wenn sowas passiert ist, ach, ist schon gut, nehmen wir nicht so krumm. Das ist so unter den Teppich gekehrt und dann wundert man sich, dass da mehr und mehr drunter geschoben wird und das ist alles nicht weg. Man hat es nur so versucht zu verharmlosen und erst war es eine Staubschicht auf unserer Seele, dann wird es eine Kruste und dann wird es eine Betonmauer. Es führt zu Verhärtungen und zu Trennungen, Isolierungen voneinander und von Gott. Das Verharmlosen und so Überspielen hilft uns nicht weiter, so nett das auf den ersten Blick aussieht. Sondern was wir brauchen, ist Vergebung. Dass Schuld Schuld genannt wird, dass man Verantwortung übernimmt und dass dazu steht, dass das dürfen wir. Das würde uns natürlich erdrücken, wenn es keine Möglichkeit gäbe, das Zeug loszuwerden. dann blieb uns nichts anderes, als uns selber zu belügen und das alles zu beschönigen. Aber es gibt doch einen Abladeplatz. Man kann doch endlich ehrlich werden. Wir können doch vor Jesus sagen, Herr, das ist es. Schreckliche, traurige, zerstörerische Realitäten meines Lebens. Bitte vergib mir meine Schuld. Und dann sagt Jesus, wenn du das so für dich annimmst, dann nimm bitte eine kleine Portion von diesem Riesengeschenk und gib sie weiter an die Menschen, an den Menschen, der an dir schuldig geworden ist. Ja? Wir erleben das. Jesus sagt nicht, was die anderen getan haben, ist nicht so schlimm. Er sagt, sie sind an dir schuldig geworden. Aber er sagt, nimm aus meiner Vergebung, die du für dich bekommen hast, und schenk dem anderen etwas weiter davon, damit die Beziehungen zwischen euch, da wo Bitterkeit und Groll und Entfremdung ist, gereinigt wird und erneuert, versöhnt wird. Das ersehne ich mir für heute Abend, dass das passiert. Vielleicht sind Leute unter uns, die jetzt in diesem Augenblick sagen, nie, das kann ich nicht. Du hast leicht reden. Du weißt nicht, was die mir oder der mir angetan hat, was das in meinem Leben bedeutet. Ich kann das nicht einfach vergeben. Das ist zu viel verlangt. Ist das zu viel verlangt? Jesus erwartet eigentlich nichts von uns. Voraussetzungslos schenkt er uns die Vergebung, wenn wir sie denn bereit sind anzunehmen und nicht zu selbstgerecht und zu stolz sie zurückweisen. Voraussetzungslos schenkt er uns die Vergebung, aber nie folgenlos, weil sein Geschenk so reich ist, dass er gut sagen kann, du, ich erwarte nichts von dir. Nichts von dem, was du hast, sollst du nehmen, sondern nur von dem, was ich dir geschenkt habe. Von der Vergebung. Nimm eine kleine Prise davon. Nimm etwas davon und schenke es dem weiter, der an dir schuldig geworden ist. Es fängt immer damit an, dass ich mich zunächst selbst beschenken lasse. Es geht nicht darum, dass Moral gepredigt wird und sagt, man müsste, man sollte und eigentlich und so. Das tut Jesus nicht. Er beschenkt uns. Er überschüttet uns mit der Vergebung. Er bietet es an und fleht uns an, lass dich beschenken. Und dann sagt er, was das Selbstverständlichste ist. Das, was du empfangen hast, teile mit anderen. Ich habe eine große Sehnsucht für diesen Abend. Ich möchte Menschen einladen heute Abend, will das auch am Schluss des Abends ganz konkret machen, Gelegenheit bitten, diese Vergebung anzunehmen und die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, den Frieden, die Versöhnung mit Gott sich schenken zu lassen. Ich möchte am Schluss des Abends einladen, einfach nach vorn zu kommen, die das annehmen möchten für sich. Und meine Sehnsucht geht darüber hinaus, dass das dann Kreise zieht. Dass Menschen, die das für sich angenommen haben, wenn du das für dich angenommen hast, dass das dann Kreise zieht in deiner Familie. Dass vielleicht heute Abend noch ein Gespräch mit dem Ehepartner dran ist. Die einander die Hände gibt und vielleicht sogar miteinander betet. Und du sagst, vergib die Gleichgültigkeit der letzten Zeit und diese bösen Worte. Meine Sehnsucht an diesem Abend ist, dass Eltern sich mit ihren Kindern versöhnen und Kinder den Weg zu ihren Eltern finden und sagen, Mutter, vergib. Weil sie selber reich beschenkt sind mit der Vergebung Gottes. Du bist 15 Jahre alt vielleicht und denkst, was kann ich schon machen? Wenn du die Vergebung der Sünden annimmst, dieses reiche Geschenk, dann hast du etwas zu geben und zu bringen in deine Familie, was unglaublich kostbar ist. Du kannst Vergebung weiterreichen, Versöhnung weitergeben. Es soll Kreise ziehen. Vielleicht denken Sie an einen Kollegen, den Sie wie Luft behandeln und mit dem bittere Blicke und vielleicht böse Worte gewechselt werden oder wurden. Was wäre das für eine Sache, wenn das Kreise zieht im Betrieb oder im Haus, in der Nachbarschaft?
wenn der Blutkreislauf der Versöhnung in Gang kommt, da wo die Blockierungen, die Infarkte, die Thrombosen den Lebensorganismus der Gemeinschaft blockiert haben, ganze Glieder haben absterben lassen, das gemeinschaftliche Leben bedroht haben. Was ist da für uns in der Gemeinschaft zu gewinnen? Aus der Isolierung rauszukommen durch Versöhnung. Ich möchte Sie heute Abend dazu einladen, das für sich anzunehmen und es weiterzugeben. Ich habe vor einigen Jahren mal einen großartigen Afrikaner übersetzen dürfen in einer Veranstaltung. Der hieß John Wilson. Er war eigentlich mal Ölmanager in der Ölindustrie in Uganda gewesen und dann hatte er die Botschaft von Jesus gehört und hatte diese Vergebung für sich erfahren und dann von dem Augenblick an war es ihm nicht mehr befriedigend, Geld und Macht zu haben. Er gab das auf und wurde ein Bote dieses Jesus Christus. Die Leute haben sich die Augen gerieben, haben gesagt, wie kann man denn sowas nur machen? Und dieser noble, große, auch körperlich große Mann, aber auch vom Charakter her großartiger Mann, ein Aristokrat, so seinem Wesen nach, wie ein Diplomat hat er das Evangelium verkündigt an bedeutende und unbedeutende Menschen mit einer Hingabe und Liebe. Er ist dann von Banditen in der Zeit Idi Amins mitten auf der Straße in der Hauptstadt Kampala erschossen worden. Eine meiner großen Vorrechte, diesen Mann kennengelernt zu haben, John Wilson. Ich durfte ihn übersetzen aus dem Englischen und wenn man übersetzt, dann ist man ja immer der beste Zuhörer dessen, der spricht. Bei der Gelegenheit lege ich einige Gedenksekunden für die mitleidenden Übersetzer, die sprachlich immer hinter mir hermachen müssen. Die sitzen hinten in den Kabinen, da wir sehen sie jetzt. Ich grüße euch und danke euch ganz herzlich, dass ihr all die Abende diese schreckliche Aufgabe, es tut mir so leid, dass ich so furchtbar schnell spreche, aber die Zeit rennt und wenn ich langsamer spreche, sitzen wir noch um 11 hier. Also ich wünsche euch viel Kraft und viel Freude und herzlichen Dank an die Übersetzer. Bitte. Das sind großartige Männer und Frauen. Auch die Gebärdenübersetzung ist eine herrliche Sache. Sie sehen das ja so. Damit danke auch dafür, dass das möglich ist. Es ist uns so wichtig. Es ist uns so wichtig, dass fremdsprachige Menschen in unserem Land nicht ausgegrenzt werden, sondern bei einer solchen Veranstaltung spüren, sie sind mitten unter uns, sind dabei. Das ist in unserer eiskalten, herzlosen Zeit und Gesellschaft so dringend nötig. Es ist nur ein kleines Zeichen, aber wir wollen euch noch einmal sagen, ihr, die aus anderen Ländern hierher gekommen seid, wir grüßen euch und heißen euch herzlich willkommen und wünschten uns, dass ihr viel mehr von dem Willkommen und der Wärme spüren würdet in unserem Land. Das ist euer Applaus, den müsste man ins Polnische, Russische, Englische, Französische, Arabische, Türkische, Spanische, Koreanische und was auch sonst übersetzen. Aber die Geste der Hand ist ja verständlich. Also ich hatte John Wilson zu übersetzen und er erzählte eine unnachahmliche Geschichte, ich gebe sie Ihnen weiter. Er erzählte von einem afrikanischen Mann in einem afrikanischen Dorf. Und da es in Afrika ja heiß ist, auch wie bei uns manchmal, aber dort natürlich, häufiger hatte er Durst. Er ging in seiner Hütte an den Tonkrug, in dem das Wasser kühl gehalten wurde, und wollte daraus ausschenken in den Becher. Der Tonkrug war leer. Nahm er den Krug und ging raus aus dem Dorf, denn die hatten vor, nicht weit davon, einen großen Wassertank. Dort wollte er den Krug wieder füllen. Er ging dorthin, da ging an den Hahn, stellte seinen Krug dort runter, drehte den Wasserhahn auf. Nichts kam. Drehte weiter, nichts kam. Er klopfte mit der Faust an den Tank, das hörte sich so an, als ob da Wasser drin war. Aber weil nichts kam, kletterte er hinten an einer Leiter hoch und versuchte oben etwas zu öffnen, das Einfüllloch und zu gucken, ob da was drin war. Tatsächlich, der Tank war fast bis oben hin voll. Was nun? Da war ein durstiger Mann und ein Tank voller erfrischenden Wassers. Nur das eine konnte nicht zum anderen kommen. versuchte nochmal am Kran sein Glück, aber es funktioniert nicht. Schließlich kommt er auf den Gedanken, also es muss irgendwas in der Leitung sein. Er bastelt sich so einen Draht, einen kleinen Haken und versucht so von durch den Wasserhahn in die Leitung zu kommen. Und so erzählte mein Freund John Wilson, tatsächlich, Stückchen für Stückchen zog er mit dem Draht aus dem Hahn einen toten Frosch. Nicht sehr appetitlich. John Wilson sagte, und so sage ich es Ihnen weiter, so ist das in unserem Leben. Wir sind sehnsüchtige Menschen, wir haben Durst nach Leben. Und da ist ein Riesenreservoir. Jesus hat gesagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Er ist das erfrischende Wasser des Lebens, reichlich da. Aber es kann nicht das eine zum anderen kommen. Das sind diese toten Frösche in der Leitung. Die müssen raus. Und dann sagt er das. Es gibt so viele tote Frösche in diesen Verbindungsleitungen. Lüge. Und Ichsucht. Die Habgier. Der Ehebruch in Gedanken, Worten und Werken. Der Diebstahl. Die Rücksichtslosigkeit. Beleidigung der Ehre Gottes, die Missachtung seiner Geschöpfe und seiner Schöpfung, tote Frösche, die Leitung verstopfen. Es mag hier keine ganz appetitliche Sache sein, wenn man das mal rausholen muss. Schöner wäre es, das gäbe es alles gar nicht, es könnte alles im Versteck bleiben. Es gibt so peinliche Dinge in unserem Leben, da würden wir natürlich nicht gerne drüber reden, aber solange die drin sitzen, sind die Verstopfung in der Leitung und unser Lebensdurst wird nicht gestillt und wir müssen ihn irgendwo an giftigen Quellen zu stillen versuchen und werden es doch nicht können. Darum geht's heute. Dass wir den Mut finden, der Einladung von Jesus zu folgen. Wer Durst hat, Sehnsucht nach Leben, der soll kommen und trinken. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, von dessen Leib, von dessen Leben werden Ströme von Quellwasser ausgehen. Nicht nur, dass er für sich genug zu trinken hat, also Erfüllung seiner Sehnsucht findet, sondern er wird auch etwas haben, was er weitergeben kann an andere zur Erfrischung. Ja, Vergebung für mich selber und weitergeben an die an mir schuldig geworden sind, damit die Versöhnung Kreise zieht und Einsamkeit aufgebrochen wird und Gemeinschaft wächst. Nicht nur Klickenwirtschaft, die sich eh schon alle für sympathisch halten, das ist bei der Mafia auch so, sondern auch da, wo Grenzen sind, wo Trennungen sind, wo man sich wehgetan hat und wo alles Natürliche jetzt dazu für spricht, dass man nichts mehr miteinander zu tun hat. Durch die Vergebung der Schuld kommen Gott und Mensch zueinander und das Leben wird schöpferisch und Menschen kommen wieder neu zusammen. Ich lade Sie heute Abend ein, dieses Angebot für sich anzunehmen. Bitte drehen Sie es nicht rum. Erst beschenken lassen. Um dann zu haben, was Gott schenkt, was wir aus uns selber nie haben. Und dann weitergeben. Ganz konkret. Ich möchte Sie jetzt bitten, wenn Sie das für sich hören innerlich, auf diese Einladung Antwort zu geben. Und aufzustehen, wo Sie sitzen, aufzustehen und aus der Reihe rauszukommen. Nachbarn lassen Sie gern sicher durch. Und kommen Sie nachher vorn und stellen Sie sich hier hin still. Ich möchte Sie einladen, dass wir dann miteinander ein Gebet sprechen, indem wir Jesus danken für diese Liebe und ihn bitten, vergib mir meine Schuld. Und ihm sagen, von jetzt an soll mein Leben für dich offen sein. Ich will es weitergeben, was du mir geschenkt hast. Aber das wäre dann der Beginn. Kommen Sie. Es könnten doch Ehepaare miteinander kommen, bei denen schon so lange die Dinge mal geklärt werden müssen. Untereinander, aber auch mit Gott. Sie könnten Ihre Frau oder Ihren Mann doch anstoßen eben. Geben Sie ihm ein stilles Zeichen und sagen, das ist die verabredete Botschaft. Du, ich möchte, gehst du mit? wenn es um Vergebung untereinander geht und Erneuerung. Bei uns zu Hause fängt meine Frau meist an. Ich brauche oft ganz lange, bis ich den Dreh wieder finde. Ich bin so dankbar, dass meine Frau dann öfter sagt, wollen wir jetzt nicht das wieder in Ordnung bringen? Wie ist es bei Ihnen? Tun Sie doch einander diesen Dienst. Freund und Freundin, Sie sind miteinander gekommen. Nehmen Sie doch an, das Geschenk. Vielleicht sind Leute hier, sind allein da und sagen, ach du, die Bitterkeit in meinem Herzen, die frisst mich auf, diese Vorwürfe gegen die Eltern oder gegen das, was da war, es macht mich kaputt. Kommen Sie doch und lassen Sie sich Vergebung schenken, damit dann langsam Stück für Stück auch die Bitterkeit aus Ihrem Herzen weichen kann und Sie dem anderen Vergebung reichen können. Einsame, kommt, klagt nicht an und macht Vorwürfe. Nimm dieses Geschenk und sag, Jesus, ich stehe dir zur Verfügung. Nun verbinde du mich auch mit anderen. Zeig mir, wie das sein soll. Wir sind zur Gemeinschaft bestimmt. Ich lade die fremdsprachigen Gäste ein. Auch euch gilt es. Ich sage noch einmal ausdrücklich, es gilt auch den Mitwirkenden. Mancher ist hier aus dienstlichen Gründen, vielleicht in der Halle. Sie hören das und sie denken, meine Güte, das ist ja für mich. Sie sollen wissen, sie sind hier nicht eigentlich nur amtlich. Sie sind gemeint von der Liebe Gottes. Tun sie es. Du magst vielleicht im Chor mitgesungen haben, die ganzen Tage, weil du dich interessiert hast für die Musik und die Lieder. Aber diese Vergebung hast du in deinem Leben so noch nie erfahren. Ich bitte dich. Ob du Atheist bist oder kirchlicher Mitarbeiter, es geht darum, diese Vergebung zu erfahren, um sie weiterzuergeben. Vergib mir meine Schuld, damit ich vergeben kann denen, die an mir schuldig geworden sind. Wir wollen jetzt den Chor hören. Er singt uns ein einladendes Gebet. Ein Gebet, in das Sie sich innerlich mit hineingeben können, wenn Sie möchten. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Sie müssen sich nicht vorher bessern. An den Übertragungsorten werden jetzt die Versammlungsleiter noch einmal sagen, wie sie dort auf diese Einladung ganz praktisch reagieren können. Und ich bitte Sie, hier in Leipzig, kommen Sie. Sie ganz weit hinten sitzen oder mittendrin. Jesus wartet auf Sie. Es sind ausgebreitete Arme Gottes. Die Arme des gekreuzigten Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr müde und ausgelaucht seid. Ich will euch erquicken. Kommt.